Wenn man 40 Jahre älter wird, stellt man fest, dass Freiheit irgendwie anders ist. Und ich habe eines Tages Kindern zugeschaut im Herbst, wie sie ihre selbst gebastelten Papierdrachen, hier ein etwas künstlicherer, gen Himmel haben steigen lassen. Und plötzlich ist mir was aufgefallen. Der Drachen ohne Schnur und ohne einen Menschen, der ihn zieht und hält, wäre zum Absturz und zur Zerstörung verurteilt. Es braucht jemanden, der uns festhält. Und diese innere Gebundenheit gibt uns Freiheit, gen Himmel zu fliegen. Und ich glaube, das ist Freiheit. Wenn du weißt, dass du bei Gott verankert bist. Wenn du weißt, dass es jemanden gibt, der dich festhält und der dir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, in alle Freiheiten gen Himmel dich zu entwickeln. Das ist Freiheit. Nicht ich mache, was ich will. Ich bin Opfer am Ende meiner eigenen Willkür, meiner eigenen Selbstsucht, meiner selbstzerstörerischen, egoistischen Lebenshaltung, sondern ich bin in Gott geerdet, ich bin in Gott gebunden und er hält mich. Und das ist das, was mir alle Entwicklungsfreiheiten gibt, die ich brauche. Das ist das, was mich gen Himmel bringt. Das ist das, was mich in meiner Berufung als Mensch, nämlich in Gottes Herrlichkeit und in Gottes Ähnlichkeit mich zu entwickeln, was mir die Freiheit schenkt, das zu tun. Deshalb gefällt mir dieses Bild für Freiheit. Manrus, ein Mönch aus dem 8. Jahrhundert, hat gesagt, die echte Freiheit ist eine heilige Gefangenschaft des Herzens an Gott. Was für ein schlauer Satz. Ich wiederhole den nochmal, weil manchmal brauchen wir ein bisschen länger, besonders am Sonntagmorgen. Die echte Freiheit ist eine heilige Gefangenschaft des Herzens an Gott. Denk drüber nach. Freiheit heißt nicht, ich lebe meine Willkür aus und ich mache, was ich will, sondern ich entdecke, dass Gottes Wille das Beste ist, was mir in meinem Leben passieren kann und ich halte mich an ihm fest und entdecke die Freiheit, die das eigentlich mit sich bringt. Deshalb hat Freiheit immer zwei Seiten. Das ist wie eine Medaille. Es gibt auf der einen Seite, und Martin Luther hat das genial ausgedrückt, klassisch, was Freiheit angeht. Er hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und diese Seite der Medaille, glaube ich, überziehen wir ein bisschen in Deutschland. Er hat einen zweiten Satz gesagt, der mindestens genauso wichtig ist und der fast wie ein Paradoxum klingt. Er hat gesagt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und wenn du jetzt denkst, das klingt irgendwie wie ein Widerspruch, recht hast du, klingt wie ein Widerspruch. Aber ehrlicherweise sind es nur zwei Seiten derselben Medaille. Es ist großartig zu sagen, ich bin frei von menschlichen Jochs, menschlichen Gesetzen, menschlichen Ordnungen, menschlichen Vorschriften, was auch immer. Das ist Freiheit von. Aber Leute, ehrlicherweise, eine Freiheit von nützt dir wenig, wenn du nicht weißt, wozu du diese Freiheit gebrauchen sollst. Und die meisten Leute bleiben darin stecken, dass sie sagen, ich bin frei von. Jetzt stell dir einen Spielsüchtigen vor, der frei wird von seiner Spielsucht. Und dann die Freiheit nutzt, um abhängig zu werden vom Alkohol. Ja, super! Was nützt dir die Freiheit? Die kannst du dir auch sparen. Sondern die Freiheit von seiner Sucht muss dazu führen, dass er jetzt mit seiner Zeit und seiner Arbeitskraft es dahin bringt, Gesundheit, diese Freiheit zu nutzen, um für sich ein anständiges Leben und für seine Familie ordentlich sorgen zu können. Wenn er das nicht hinbringt, dann hat er zwar eine Freiheit von, aber die Freiheit wozu hat er nicht entdeckt. Und Gott kommt und er sagt zu dir, ich möchte, dass du frei wirst von dir selber und frei wirst dazu, wirklich lieben zu können. Gott zu lieben, den Nächsten und am Ende dich sogar selber. Freiheit nicht nur von irgendwas weg. Stell dir den Bankräuber vor, der sagt, hurra, meine Zeit im Gefängnis ist rum, ich bin frei. Und während er den zweiten Tag draußen ist, überlegt er sich, wie kann ich den nächsten Bruch initiieren. Dann merkst du, der ist wohl äußerlich frei, aber in seinem Herzen ist er immer noch ein Sklave. Und deswegen kommt Gott und sagt zu dir, du bist frei von allem. Aber die Freiheit, die ich dir gegeben habe, die sollst du als ein Geschenk nutzen, um daraus das Bestmögliche zu machen. Dazu wurde dir Freiheit gegeben. Ich erlebe Christen, die zu mir sagen, weißt du, ich habe doch jetzt Jesus und er hat mir doch alle Sünde vergeben. Und seit der Zeit kann ich doch fröhlich dem Alkohol mich zuwenden, fröhlich im Ehebruch leben, fröhlich den Staat betrügen. Hey, du hast nicht verstanden, wozu Freiheit gekommen ist. Freiheit kommt, um dich loszumachen von dem, was die Bibel Sünde nennt, aber dich dahin zu bringen, dass du ein großartiger Veränderer dieser Welt bist mit der Liebe Gottes, die er in dein Herz reinlegt. Dazu hast du Freiheit bekommen. Nicht, um wieder ein Sklave zu werden. Jesus hat das ausgedrückt im Matthäus-Evangelium. Und wir haben das über viele Jahre aus der deutschen Brille gelesen. Ich möchte dich einladen, diese Stelle mal aus der ursprünglichen Brille zu lesen. Da sagt Jesus folgende Worte in Matthäus 11. Er sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wir haben unter Joch immer das typische deutsche Bild verstanden. Ein Joch, das war so ein Gestell, das jemand bekam, um schwere Lasten zu tragen. Aus dem israelischen Kontext heraus war das Bild gar nicht so gemeint. Sondern zur Zeit von Jesus gab es sogenannte Rabbis, das waren alttestamentliche Lehrer, die versuchten, die biblischen Anweisungen für das alltägliche Verhalten in Gesetze zu fassen. Und diese von ihnen aufgestellten Lehren oder Gesetze nannte man das Joch. Da kommt das eigentlich her. Das Joch waren menschliche Anweisungen, Gesetze, Gebote, Handlungsrichtlinien, wie man sein Leben zu führen hatte. Und wenn sich nun irgendein Jude dieser Lehre oder diesen Anweisungen eines Rabbis unterwarf, sprach man davon, dass er das Joch des Rabbis auf sich genommen hatte. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Leute, ihr habt eine Menge Menschen, die euch eine Menge menschliche Anweisungen gegeben haben und die haben euch unter ein Joch gebracht unter ganz viele Gesetze. So muss man als guter Jude handeln, so muss man es machen, das sind die Anweisungen und wehe dir, du hältst dich eben nicht dran. Aber ich bin gekommen und ich habe ein neues Joch, ich habe eine neue Anweisung, die viel, viel dichter am Willen Gottes dran ist. Und dieses mein Joch, diese meine Anweisung, die macht euer Leben leicht. Und die Anweisung, die Jesus den Leuten gibt, ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selber. Das ist das Gesetz der Freiheit. Es beginnt mit der inneren Gebundenheit an den Willen Gottes, weil Gott gut ist und er das Beste für uns will. Und es beginnt als zweiten Schritt damit, dass wir aus der Liebe Gottes heraus beginnen, Menschen zu lieben. Und wer dahin kommt, der kommt in die eigentliche Freiheit und entdeckt plötzlich sich selber in seiner Berufung, aus der Liebe Gottes heraus gesund zu werden, um andere Menschen in diese Gesundheit der Liebe Gottes reinzuführen. Das ist Freiheit. Und Jesus wehrt sich gegen alles andere. Er nennt all das andere Menschenwerk, nennt er sogenannte tote Werke. Fromme, religiöse, gut gemeinte Dinge, die am Ende tote Werke sind. Tote Werke heißt, du hast was gemacht und es kommt nichts an Leben dabei raus. Und jetzt kannst du dich das mal fragen in deinem sogenannten christlichen Nachfolgeleben, wie oft du sogenannte tote Werke vollbringst, in der Annahme, das klingt doch religiös, das müsste Gott doch gefallen und am Ende kommt nichts dabei raus. Ich habe mal so ein paar Werke versucht zu charakterisieren. Tote Werke. Das ist ein Terminus, den findest du im Hebräerbrief relativ häufig. Am Ende ist es jede Tat, die du tust, die nicht aus Glauben und Liebe zu Jesus initiiert ist. Du tust sie, weil du denkst, dass man es irgendwie frommerweise machen muss. Es gibt die sogenannten, und das ist mein erstes totes Werk, das sind die sogenannten Selbsterlösungswerke. Tote, fromme Werke, die du tust, in der Hoffnung, dass Jesus dich danach mehr liebt. Dass Jesus dich damit mehr segnet. Aber sie sind nicht wirklich aus der Liebe zu Jesus geboren. Ich beschreibe euch das mal, was ich damit meine. Ich wach morgens auf. Ich bin rechtzeitig. Mein Wecker hat noch nicht geklingelt. Ich bin vor meinem Wecker. Er hat die Liebesbeziehung zwischen mir und dem Bett noch nicht durchtrennt. Ich fühle mich gut. Ich stehe auf. Ich schnapp meine Bibel, die sinnigerweise neben meinem Bett auf dem Nachttisch liegt. Ich gehe damit ins Wohnzimmer. Ich lese 3 Kapitel. Ich bin gut heute Morgen. Ich singe noch einen inneren Psalm mit mir selber. Ich bin nicht nur gut, ich bin besser. Und dann bete ich mindestens eine Viertelstunde. Segne Frau Merkel, segne wen auch immer. Ich verdiene mir gerade Perlen in meiner Krone. Halleluja. Und ich fühle mich gut. Und ich weiß an diesem Tag, wovon bin ich total überzeugt, als ich im Auto sitze, um ins Büro zu fahren. Ich bin überzeugt, ich habe alles richtig gemacht. Gott wird stolz auf mich sein und er wird mich segnen, weil ich habe es heute gut gemacht. Halleluja. Pass auf, jetzt kommt der nächste Tag. Der nächste Tag kommt. Warum auch immer, ich bin zu spät ins Bett gekommen. Meine Frau hat mir wahrscheinlich nach 10 Uhr noch irgendwelche Probleme von irgendwem erzählt. Das treibt mich die ganze Nacht um. Ich schlafe nicht ordentlich. Mir geht's wie meinem Freund Helmut. Wir schlafen nicht ordentlich. Der Punkt ist, ich wach morgens auf. Mein Wecker hat schon geklingelt. Meine Frau ist schon unterwegs. Sie blockiert das Bad. Ich komme nicht zum richtigen Lesen. Meine Lobpreiszeit fällt aus. Mein Gebet verliert sich irgendwie im Autofahren, weil irgend so ein Dussel vor mir fährt. Und wisst ihr, wovon ich überzeugt bin? Das kann kein Tag sein, wo der Segen Gottes drauf liegt, weil ich habe nicht richtig gemacht, was eigentlich richtig wäre, um den Segen zu verdienen. Weiß irgendeiner, wovon ich rede? Das sind Selbsterlösungswerke, Leute, weil mehr als das, was Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat und uns die Liebe Gottes verdient hat, mehr kannst du nicht machen. Und immer, wenn du irgendwie unterwegs bist damit, zu denken, ich muss irgendwas tun, damit Gott mich irgendwie noch lieber hat oder mich irgendwie noch mehr segnen kann. Und wenn ich, hey, nachher in die Kollekte meine 20.000 Euro, die ich gespart habe, reinwerf, gesegnet seist du, aber nützen tut's dir nichts. Es hilft niemandem. Da wird noch nicht mal der Pastor reicher bei, ja? Weil das sammelt, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, kommt gar nicht zu uns. Elenderweise, wir ändern. Nein, alles gut. Der Punkt ist, egal was du treibst, um zu tun, dass du irgendwie vor Gott netter oder besser oder wie auch immer dastehst, es sind letztlich tote Werke. Und es kommt gar nichts dabei raus. Aber wir sind irgendwie in unserem Kopf so getrimmt. Aber die Bibel sagt, alles was du tust, was nicht aus Glauben herauskommt, ist dir letztlich Sünde. Kannst mal nachlesen in Römer 14. Und wir entdecken, dass wir uns durch so Dinge in so ein menschliches Joch reinbringen lassen, das uns unter Druck setzt und am Ende ist das zwar nett gemeint, aber du kannst es lassen. Es gibt ganze Kirchen, die auf diesem Selbsterlösungsprinzip aufgebaut sind, die dir erklären, wenn du so und so viele Gebete runtergerattert hast, wenn du so und so viele Kerzen angezündet hast, wenn du so oft versucht hast, dir irgendwie selber auf die Nase zu schlagen, beim Kreuze schlagen und was auch immer. Leute, das ist ja nicht grundsätzlich falsch, aber ehrlicherweise beeindruckt das Gott kein bisschen. Fromme, tote Selbsterlösungswerke. Das zweite tote Werk, das ich entdecke, sind Wiederholungswerke. Fromme Taten, die wir tun, weil wir sie immer schon gemacht haben. Das macht man so bei uns. Wir haben schon immer den Pflichtjubel gesungen. Nein, wir haben den abgeschafft, glücklicherweise. Oder unglücklicherweise, je nachdem, ob man ihn mag oder nicht. Ich habe da schon immer im Gottesdienst gesessen. Ich komme da schon immer hin. Was auch dein immer ist. Es gab einen Mann in der Bibel, der hieß Josua, der dachte, wenn Gott einmal gesagt hat, wie es geht, muss man das einfach immer nur so weitermachen. Und spätestens als er bei der Schlacht um Ai ist, merkt er, dass das irgendwie falsch war. David hatte das schnell verstanden, dass immer, wenn du irgendwas von Gott bekommen hast, du besser nachfragst, was er will. Weil Gott ist nicht ein Gott, der auf Wiederholungswerke steht. Sondern das, was Gott sich wünscht, ist eine tiefe Beziehung zu dir, wo er jeden Tag zu dir redet. Und nur, weil du gestern irgendwas gemacht hast, heißt das nicht, dass Gott will, dass du das heute immer noch machst. Wenn du jetzt denkst, das ist der Freibrief, um endlich die Frau zu wechseln, hast du die Sache nicht verstanden. Ja, sagst du, hör mal, ich bin immer noch mit derselben verheiratet. Wiederholungswerk. Ich gehe immer noch in dieselbe Arbeit. Wiederholungswerk. Nein, es gibt Verbindlichkeiten und Pflichten, die was mit Gehorsam zu tun haben. Hier geht es um Wiederholungswerke frommer Art. Wo wir irgendwie denken, wenn wir das tun, dann sind wir irgendwie besonders fromm. Hey, nochmal, egal was du tust, wenn es nicht aus der Liebe und der Glaubensüberzeugung zu Jesus initiiert ist, ist es am Ende totes Werk. Das dritte tote Werk ist das sogenannte Nachahmungswerk. Die anderen tun das, also tue ich das auch. Das finde ich auch cool. Leute kommen zu mir und sagen, ich habe eine Predigt gehört von Pastor XY. Der hat alles verkauft, was er hatte. Und danach hat Gott ihm einen goldenen Cadillac vor die Tür gestellt. Also ich verkaufe jetzt auch alles. Und dann hoffe ich, dass Gott mir auch einen goldenen Panzer vor die Tür stellt oder was auch immer. Und dann wundern sich die Leute, dass sie danach ihren finanziellen Ruin anmelden können. Hey, nur weil Gott das zu irgendwem gesagt hat und der ein echtes Rema, ein echtes Reden Gottes hatte, heißt das nicht, dass du das nachmachen kannst. Und weil Petrus über dem Wasser laufen kann, kannst du das ja mal bei deinem Pool probieren. Das ist mit dem Untergehen nicht so schlimm. Ich finde das so dramatisch, wenn Leute mir irgendwas erzählen. Ich habe da was gelesen und der hat das auch so gemacht. Na und? Wenn der von Gott eine Offenbarung darüber hatte, dass er das genauso machen konnte, dann hatte er ein Reden Gottes und dann ist Gott auch drauf. Aber wenn du das nachmachst und du hattest kein Reden Gottes, dann gnade dir Gott. So, hör, was Gott sagt. Gott möchte kein Ritual, Gott möchte nicht tote Werke, sondern er will eine Liebesbeziehung zu dir, wo du hörst, was er sagt und wo du aus dem Gehörten Gottes heraus handelst und dann merkst, dass auch göttliche Resultate drauf sind. Komm weg davon, irgendwelches fromme Zeug zu machen, nur weil das die anderen machen. Alle singen Hillsong-Songs. Wir müssen jetzt auch Hillsong singen und dann sind wir in. Ey, dieser ganze religiöse Mist. Alle laufen auf Konferenz sowieso. Und wenn wir da waren, dann ist endlich das da, was... Hey, du kannst hinlaufen von Pontius zu Pilatus. Wenn du nicht gelernt hast, Gottes Stimme zu hören, nützt dir die beste Konferenz nicht viel. Danke. Nachahmungswerke. Was wir brauchen, ist unsere Gotteserfahrung, wo Gott mit dir und mit mir redet. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Gott weiß, wo ich wohne. Der kommt tatsächlich bei mir vorbei, um mir zu erzählen, wie es geht. Hast du das gewusst? Du musst gar nicht bis nach XY fahren. Wir gönnen Magda, dass sie beim Laubhüttenfest ist. Hoffentlich fallen nicht zu viele Blätter auf ihr Hirn. Aber was immer... Hey, Laubhüttenfest ist cool, aber es macht dich auch nicht frömmer. Und nur weil du Israel-Wein trinkst, wirst du auch nicht weniger besoffen. Das ist zwar nett, aber helfen hilft auch nicht. Leute kommen zu mir und sagen, oh, ich habe Salböl extra aus israelischen Oliven. Dann sage ich, damit kannst du genauso gut Eier braten wie mit dem deutschen Öl. Hey Leute, das macht das nicht heiliger, das macht das nicht frömmer. Das sind letztlich religiöse tote Werke, mehr nicht. Es gibt sogenannte Menschenfurchtswerke, fromme Werke, die wir tun, weil wir denken, dass die anderen von uns erwarten, dass man das tun sollte. Ich bin in Gemeinden gekommen, da sagen Leute zu mir, weißt du, wir gucken kein Fernsehen. Dann sage ich, das ist schön für dich, dann schmeiß aber auch die DVDs raus, die du dir immer holst, um sie dann nachher reinzuschieben. Ist doch lustig, oder wir würden es da selber beklauen und belügen. Also wenn du denn denkst, du sollst da gar nichts gucken, dann schmeiß auch den DVD-Player mit raus. Aber wenn du das für dich entdeckst, bitte, dann halt es so für dich, aber mach es nicht zum Gesetz für einen Nachbarn. Das ist doch die Not, dass wir Menschenfurchtswerke begehen, weil wir denken, die anderen machen das so. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, da durfte man nicht baden gehen, jedenfalls nicht Männer und Frauen zusammen. Hey, soll ich dir was sagen? In meinem ersten Jahr als Pastor bin ich zum Baden 30 Kilometer weitergefahren, damit mich ja keiner sehen kann. Und ich dachte, hey, wie bescheuert bin ich eigentlich? Menschenfurchtswerke, da hat nicht Gott zu mir geredet. Aber aus Angst, dass irgendwelche Menschen irgendwas erzählen können, mache ich irgendwelche komischen, krummen Dinge. Menschenfurchtswerke, die haben mit Gott gar nichts zu tun. Und ehrlicherweise machen sie dich weder heiliger noch glücklicher noch freier. Ein Christ bei Treffpunkt Leben trägt nur den Haarschnitt von Pastor Stefan. Ja, das darfst du machen, aber es macht dich nicht heiliger. Ein Christ bei Treffpunkt Leben, wenn er richtig heilig ist, dann muss er wie Magda Halleluja sagen können. Aber wenn er das nicht kann, kommt die Salbung nicht. Was immer du denkst, was du machen musst, Leute, am Ende sind das alles tote, fromme Werke. Kasperle-Theater, von dem Gott keinen Meter beeindruckt ist. Und wir denken, wenn wir das nur machen. Ja, ich komme in Gemeinden, da denken Leute, dass Salbung und Gegenwart Gottes was mit Lautstärke und Phonzahl zu tun hat. Je lauter man brüllt, desto besser ist es. Am Ende tote Werke, weil der Herr ist nicht schwerhörig. Versteht ihr das? Völlig egal, was wir tun, wenn es nicht aus Glauben und Liebe zu Jesus geboren ist, bleiben das tote Werke, völlig egal, was du treibst. Manche Leute sagen zu mir, weißt du, ich bin in einer Kirche und da bin ich als Baby getauft worden und bei uns macht man das so und das darf man nicht ändern. Hey, wenn du es getan hast, weil es dir irgendeiner übergestülpt hat und du noch nicht mal mit freiem Willen dabei sein konntest, war das ein totes Werk. Hör mir gut zu. Und du kannst dir deine, wie auch immer geartete Besprengung oder wie auch immer du das nennst, vor Gott hat das null Wert. Weil alles, was nicht aus Glauben geboren ist, ist Sünde. Tote, fromme Werke. Deswegen sind Kirchen, die auf diesem System aufgebaut sind, am Ende große, tote, fromme Werke. Hart, aber wahr. Menschenfurchtswerke. Wir tun das, weil wir Angst haben, dass dann die Nachbarn reden können. Ey, wenn das deine Motivation ist, herzlichen Glückwunsch. Tote Werke pur. Es gibt sogenannte fromme Gewissenswerke, das ist mein letzter Punkt. Fromme Dinge, die wir tun, weil man sie uns anerzogen hat. Ich kann mich erinnern, ich saß in Gottesdiensten, wo mir Leute gesagt haben, hier wird aber nicht gelacht. Ich denke, warum nicht? Ja, weißt du, Lachen ist Sünde. Wie, Lachen ist Sünde? Wer hat denn die Freude erfunden? Der Teufel? In der Bibel steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn ich in der Bibel schaue, dann waren die Leute, die sich am Herrn gefreut haben, die haben getanzt. Da war Lobpreis, dass es gedonnert hat, dass die Erde sich bewegt hat. Und Gott wohnte mitten im Lobpreis seines Volkes. So keine Ahnung, wo du das her hast, aber aus der Bibel kannst du das nicht haben. Irgendwelche komischen, frommen Gewissenswerke, weil man uns irgendwas anerzogen hat. Man klatscht nicht in der Kirche. Ey, die Bibel sagt, sogar die Ströme klatschen in die Hände, wenn sie über die Herrlichkeit Gottes nachdenken. So, und du solltest ein bisschen mehr Gehirn als ein Strom, als ein Wasser haben. Ja? So, und wenn die den Herrn preisen können, dann kannst du das auch. Die Bibel sagt im letzten Psalm, alles, was Odem hat, Odem heißt Atem, solltest du atmen können, was solltest du machen? Lobe den Herrn! Das ist die Wahrheit, ja? So lass dir nicht irgendwelchen religiösen Kram erzählen. Gewissenswerke, weil wir das immer von irgendwem irgendwie gehört haben. Ich kann mich als Junge erinnern, dass man mir gesagt hat, hey, ja, nicht am Sonntag Fußball spielen gehen. Da geht der Heiland nicht mit auf den Fußballplatz. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wo mein Gott mit hingeht? Überall da, wo ich bin, ist er auch. Der liebt mich nämlich. Halleluja. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass Gott der Spielverderber und die Spaßbremse hoch 10 sind. Aus der Bibel können wir das nicht haben. Das haben uns irgendwelche Leute erzählt. Man darf als Christ, als männlicher Christ keine langen Haare haben. Soll ich dir was sagen? Mit einem gewissen Alter erledigt sich das von selber. Jedenfalls bei Männern habe ich das gesehen, ja? Diese Bibelstelle, die finde ich großartig, wenn da steht, der Herr hat alle Haare auf dem Haupt gezählt, bei manchen hat er nicht mehr viel Arbeit. So, hey! Gewissenswerke, frommer Mist, den wir uns irgendwie von irgendwem rangehört haben. Aber die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit von Totenwerken. Und da ist der einzige Punkt, an dem du dich orientieren musst, bei dem, was du tust. Liebe ich Gott, ehrt es ihn, liebe ich meinen Nachbarn und entdecke ich Gottes Berufung in mir. Das ist das Kriterium. Und alles andere kannst du fröhlich in die Tonne packen. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Paulus schreibt, und damit bin ich am Schluss, in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei einspannen. Vater, ich bete heute Morgen, dass wir entdecken, wie großartig das ist, unter deinem Joch zu gehen. Diesem Joch der Liebe, diesem Joch der Freiheit, diesem Joch, das uns in diese himmlische Berufung reinbringt, die du für jeden von uns hast. Wo die Zeit aufhört, wo wir von einem schlechten Gewissen, von einem toten Werk zum nächsten schleichen müssen, sondern wo wir reinkommen in die Freude der Nachfolge Jesu, wo wir reinkommen in die Freiheit der Kinder Gottes, wo wir reinkommen in die Leichtigkeit des Jubelns mit dir, wo wir merken, befreit zum Lieben und um geliebt zu werden. Das ist, wozu wir geboren sind. Und wir danken dir, dass wir beten dürfen, Herr, nicht mehr unser Wille, sondern dein Wille geschehe, weil das ist das Beste, was uns je passieren kann. Und da wollen wir rein mit aller Kraft. Wir ehren dich dafür, Jesus, und wir danken dir für diese Freiheit, die du erworben hast für uns. Halleluja.